Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskussionsbedarf. Heute hier bei uns Wolfgang Marzall, Professor an der Universität Wien für Arbeit und Sozialrecht. Und wir reden darüber, was wir in Österreich tun müssen, um unseren Arbeitsmarkt zu transformieren, Wohlstand zu sichern und auch, was die Vergleiche zu anderen Ländern sind, zum Beispiel zu Japan, wo er eine Gastprofessur hat. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und hoffe, es gefällt dir. Herr Professor, vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen um diese frühe Uhrzeit, es ist 8.30 Uhr. Wir haben schon gesprochen, ob Sie Morgenmensch sind oder nicht. Sie haben gemeint, Sie passen sich an. Und dieses Anpassen, das ist ja auch eine wichtige Frage in Ihrem wissenschaftlichen Bereich, dem Arbeits- und Sozialrecht, wo wir vor großen Fragen stehen, wie wir es in Österreich weiter handhaben, in Österreich und eigentlich ganz Europa. Und hier ganz zu Beginn einmal die Frage, was denken Sie, sind denn die wichtigsten Stellschrauben, was den arbeits- und sozialpolitischen Bereich angeht?
Die wichtigsten Stellschrauben sind zweifellos, dass wir eine größere Vielfalt in den Arbeitsverhältnissen zulassen und doch sozialpolitisch verantwortbar regeln. Die Arbeitswelt ist weit entfernt von der Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts, wo Factory und Office die beiden Orte waren, wo man gearbeitet hat. Heute ist das eine unendliche Vielfalt von Lebenssituationen, in denen Erwerb bezogen wird und für die Gesellschaft wichtige Handlungen gesetzt werden. Für mich ist auch wichtig, dass wir endlich wiederum anerkennen, dass Arbeit nicht nur die Erwerbsarbeit ist. Mhm. In der Forschung unterscheiden wir Erwerbsarbeit, Familienarbeit und Ehrenamtsarbeit. Ja. All das sind wichtige Tätigkeitsfelder, wo der Einzelne aber auch sozialen Schutz braucht. Und Anerkennung durch die Gesellschaft, sei es durch Anrechnung für Pension oder Anrechnung für Erwerbseinkommen etc. Unsere Institutionen heute sind fixiert auf Factory and Office nach wie vor.
Ja.
Und tun wir uns auch so schwer, die neuen Arbeitsformen zu integrieren in ein Arbeitsrecht, wie immer es in Zukunft ausschauen wird.
Werden wir dem aktuell gerecht? Das Ehrenamt hat in Österreich eine lange Tradition. Im Familienleben sind wir gerade ein bisschen im Wandel, kommt mir vor.
Ja. Wir haben an ein paar Punkten Veränderungen ins Positive gemacht, aus meiner Sicht. Ganz wichtig war seinerzeit die wirkliche Anerkennung von Kindererziehungszeiten für die Pension. Mhm. Damit hat man Frauenarbeit insbesondere auch valide für die Altersversorgung ausgestaltet. Mhm. Das war neu, weil bis dahin hat man zwar Kindererziehungszeiten für die Pensionszeit angerechnet, aber der Wert für die Pension war mickrig. Mittlerweile ist das jetzt seit über 20 Jahren tatsächlich gut ausgestattet, weltweit. Beste Lösung hier. Wo wir es nach wie vor sehr wenig schaffen, ist Ehrenamtsarbeit anzurechnen. Wir haben im Gegenteil, wir sehen heute zum Beispiel in manchen Bereichen, dass freiwillige Feuerwehren keinen Nachwuchs mehr haben, weil Firmen sagen, sie sind bei der Feuerwehr, na dann lieber nicht. Da ist noch ein großes Defizit, weil wenn diese ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht gemacht werden, dann entsteht ein Defizit, das der Staat durch öffentliche Leistung und Finanzierung nicht auffangen wird können.
Ja, und die Firmen sagen das, weil die Feuerwehr Männer, Frauen einen Anspruch sonst hätten auf Freistellung.
Auf Freistellung, ja.
Genau. Und das finde ich sehr schön. Auf der Website der Uni Wien haben Sie ein, ich würde mal sagen, persönliches Mission Statement geschrieben, ja? Wo Sie ausschreiben, dass Sie Wissenschaft nicht nur sehen oder keinesfalls nur für den persönlichen Vorteil gemacht werden darf, sondern immer auch im Interesse der Gesellschaft sein muss. Also das große Ganze im Blick haben und da forschen, wo wir gerade eben Punkte haben, die so wichtig sind. Und da ist das Arbeits- und Sozialrecht, wenn wir an unsere Wirtschaft denken, ja eigentlich ein riesiger, riesiger Punkt. Das heißt, woran forschen Sie da gerade?
Meine Forschungsfelder sind vielfältig. Ich beschäftige mich mit den Arbeitsbeziehungen, mit den Generationenbeziehungen, mit familialen Kontexten, mit medizinischen Kontexten. Und ich habe auch einen großen Asienforschungsschwerpunkt, wo man vieles nutzen kann, was man dort sieht, um über das eigene System nachzudenken. Ich bin immer dagegen, dass man sagt, die machen das so und wir müssen es daher auch machen. Das ist völlig an der Realität vorbei, weil eine Gesellschaft hochkomplex ist. Mhm. Aber an ein paar Punkten können wir uns wohl Beispiele nehmen, wie man insbesondere das Mindset in Österreich vielleicht doch neu andenken müsste.
Sie haben eine Gastprofessur an der Universität von Kyoto. Was ist denn das Mindset, das anders ist?
Ein wichtiger Punkt zum Beispiel im Mindset, das gerade für meine Forschungsbereiche relevant ist, ist die Einstellung zur Arbeit. Mhm. In Österreich wird, ich habe das vor vielen Jahren fast 2 Jahrzehnten schon einmal in einem Interview für eine Tageszeitung angesprochen und formuliert, der Österreicher begreift die Arbeitswelt als Vorhölle zum Pensionshimmel. Und das ist schade, das muss nicht sein. Das war auch, was ich gehört habe von den Altvorderen, nicht österreichische Tradition.
Ja.
Arbeit ist nicht der Himmel und das Paradies, keine Frage. Aber Arbeit ist ein notwendiger und kann auch sinnstiftender Lebensvollzug sein. Und da beginnt es jetzt an 2 Punkten zu knacksen, meines Erachtens. Auf der einen Seite ist es die Frage der Wertschätzung jeder Arbeit. Mhm. Ich habe mal bei einer Podiumsdiskussion, war ich konfrontiert mit einem Satz, ja, we have to make jobs, but real jobs and not cleaning and so. Und da habe ich gesagt, also Moment, das geht gar nicht. Was wäre unsere Welt, unser öffentliches Wohlbefinden, unser privates Wohlbefinden ohne Reinigungskräfte? Was wäre die berühmte Billerkassierin, muss sich ja, wann immer sie Medien konsumiert, veräppelt vorkommen. Also yeah. Die wird als Paradebeispiel für einen schlechten Job dargestellt. Ich erfahre diese Frauen oft als hochkommunikative, als Kommunikationsdrehscheiben in einer Gemeinde und so weiter. Und vor allem, was würden wir ohne sie machen? Wertschätzung beginnt, indem andere die Tätigkeit positiv sehen. Aus sich selbst heraus ist das sehr schwer, sich Wertschöpfung zu finden. Aber Wertschöpfung entsteht Wertschätzung entsteht daraus, dass andere mich für wichtig halten und das auch sehen und akzeptieren. Das ist der eine Punkt. Also Arbeit in jeder Form gehört wirklich wertgeschätzt.
Ist das in Japan so?
Wir sehen zumindest die Auswirkungen einer grundsätzlichen Akzeptanz von Tätigkeiten von oberster Spitze bis, wie man sagt, Tätigkeiten, die keine größere Qualifikation erfordern.
Yeah.
Daher sehen wir auch Menschen in den unterschiedlichsten Qualifikationen tatsächlich, und damit komme ich schon zum zweiten Ende, sehr lange über das Regelpensionsalter hinaus tatsächlich in diesen Tätigkeiten. Mhm. Das ist dieses zweite Ende, wo ich gesagt habe, wo es ein bisschen knackt, das ist die Frage, warum muss man einfach mit Regelpensionsalter spätestens, hoffentlich, endlich, aus dem Erwerb ausscheiden.
Ja.
Das muss nicht sein. Und selbst wenn man aus dem Erwerb ausscheidet, sollte man weiter ehrenamtlich in Familienarbeit oder wo auch immer tätig sein. Aber natürlich auch in der Erwerbsarbeit.
Ja.
In Japan ist es für Hochqualifizierte oft üblich, dass man mit 60 schon aus der Generaldirektorposition ausscheidet, ins berühmte zweite Glied zurücktritt, dort dann unternehmensintern Consulting, Qualitätsarbeit, Mentoring für die Jungen macht,
yeah.
Know-how weitergibt und so weiter, auch ein bisschen leiser tritt, was die Arbeitszeit betrifft und auch was das Entgelt betrifft. Aber dafür hält man dann längere Zeit noch durch und geht dann später mit Ausscheiden aus dem Erwerbsleben dann auch in eine Pension. Das sind ganz andere Zugänge. Sich so lang wie möglich nützlich machen, heißt nicht bis zum Pensionsantritt auf 150% und dann auf Null gehen. Das ist nicht gut, weder für die Unternehmen, Stichwort Know-how-Abbruch, noch für die Individualbiografie, Stichwort Gesundheit.
Ja, sehr psychologisch ein Wahnsinn, wenn ich von 150 auf Null komme und plötzlich keine Struktur mehr habe, kein Netz mehr habe, soziale Kontakte verliere. Ist vielleicht der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, ist das in Japan so, dass man auch Familien- oder Care-Arbeit und auch Ehrenamtsarbeit schätzt? Weil wenn man an Japan denkt, dann kommt sehr oft dieses Bild von quasi schlafen in der Arbeit, weil sie arbeiten so viel und so lange und so hart. Ist dort wirklich auch Platz und Kultur für Ehrenamt und Carework?
Ich möchte hier zunächst einmal vorausschicken, man kann nicht eins zu eins etwas von einer anderen Gesellschaft übernehmen. Man kann nur die andere Gesellschaft als Anlass zur Reflexion über die eigene Gesellschaft nehmen. So möchte ich das also wirklich positionieren. Das Familienleben in Japan ist komplett anders, das können wir überhaupt nicht vergleichen. Die Rollenzuschreibungen von Männern und Frauen, das passt überhaupt nicht mit unserem in dem Sinn, wie wir es uns vorstellen, so eins zu eins zusammen. Und verändert sich auf der anderen Seite auch momentan sehr viel. Ich beobachte die Gesellschaft jetzt seit über 30 Jahren und sehe eine enorme Veränderung in der Jugend. Aber das führt jetzt zu weit, glaube ich, das ist klar. Sonstige Tätigkeiten im Ehrenamt, da gibt es schon sehr viel. Man spricht auch von der Silver Army, man meint damit jene Menschen, die noch hauptbehaart sind im Alter, sind Silver, wo dann vieles in Tempeln, in Fremden, Ansprache und Voluntary Guides und so weiter Das gibt es sehr wohl, das ist keine Frage. Aber eben auch im Bereich, habe ich gesehen, im Bereich von Pflegeheimen und so, Nachbarn besuchen. Es gibt eigene Verwaltungsstrukturen, die eine strukturierte Nachbarschaftsgemeinde etablieren, wo man vom Müll angefangen über Sicherheit und Katastrophenhilfe und so weiter organisiert. Da müssen wir uns aber nicht verstecken. Wir haben sehr viel in Österreich, unser gesamter Zivilschutz fast, ich sage nochmal Feuerwehr, basiert enorm auf Freiwilligenarbeit. Wir haben große Ehrenamtsstudien, ja auch, wo man sieht, wie viele Milliarden Arbeitsstunden da jährlich hineinfließen. Aber das sollen wir schätzen, achten und nicht als Vereinsmeierei oder wie abstempeln, wie es in manchen Kreisen leider üblich geworden ist. Was wäre österreichische Gesellschaft zum Beispiel ohne die vielfältige Musikkultur am Land, wo gerade die Jugend auch eingebunden ist? Das ist soziale Kohäsion, das ist Gemeinschaft, das halte ich für ganz wichtig und ist ehrenamtliche Tätigkeit.
Bei uns kommt dann ja sehr oft, wenn man auch eben das, was Sie beschrieben haben, das, was es in Japan gibt, dass vor allem die Silver Army ältere Menschen dann ins Ehrenamt gehen, da kommt bei uns dann ja sehr oft der Vorschlag, dass es nicht freiwillig passieren soll, sondern man macht ein soziales Jahr ganz am Ende. Dass quasi jeder, bevor er in die Pension gehen darf, macht dann auch ein soziales Jahr und das muss quasi jeder machen.
Auch das ist ja die grundsätzliche Frage des Mindsets. In unserer Gesellschaft ist es seit Jahrzehnten leider eingerissen, dass man alles entweder mit Incentives oder mit Verpflichtung nur ein Verhalten steuern möchte. Und ich sehe hier tatsächlich eine tiefgreifende Veränderung im Menschenbild und Selbstverständnis der Menschen. Mhm. Ich baue schon noch darauf, dass es Eigenverantwortung gibt, dass Menschen von sich aus bereit sind und engagiert sind und sich einbringen möchten mit ihren Skills, mit ihren Fähigkeiten in eine Gesellschaft. Das setzt allerdings voraus, dass das auch wieder wertgeschätzt wird, dass das positiv akzeptiert wird und dass natürlich ein gewisses gemeinsames soziales Verständnis dafür da ist, dass sich das einfach gehört und dass das gut ist, wie immer das einer macht. Mhm. Und da ist bei uns viel verloren gegangen durch diese ganz starke Tendenz zur Individualisierung ohne Rücksicht darauf, dass die Kohäsion ja nicht nur die Individualisierung braucht, sondern auch ein Gemeinschaftsverständnis.
Yeah.
Ich bin sehr für Individualität, ist keine Frage, aber eine Gesellschaft aus reinen Individuen aufzubauen, ohne die Instrumente zu organisieren, die Kohäsion sicherstellen, das kann nicht funktionieren.
Also den sozialen Austausch, ein soziales Gefüge.
Ja, und das ist etwas, was auch vorrechtlich mit, man kann auch bösartig sagen, Sozialdruck. Nein, ein gemeinsames Verständnis, wir brauchen einander, das muss entwickelt werden. Und das sehe ich in den letzten Jahrzehnten, die ich da überblicke, durchaus auch im Schwinden.
Sie haben auch gerade gemeint, dass wir sehr stark in eine Richtung gehen, wo wir Dinge entweder vorschreiben oder in andere setzen wollen. Ne? In Ihrem Mission Statement haben Sie auch geschrieben, dass die Freiheit der Wissenschaft ganz, ganz wichtig ist. Die ist in Österreich gut gesichert, um vor einer Verengung von Meinungen in Österreich davon abzukommen. Sehen Sie in Österreich eine Verengung der Meinungen?
Ich habe selbst vielfältige Erfahrungen in den letzten Jahren, dass wenn man nicht in jenes Horn stößt, in das viele stoßen, dass man dann etwas an den Rand gedrängt ist. Ich persönlich habe daraus keine negativen biografischen Konsequenzen erfahren, weil ich als beamteter Professor eine kommode Position habe. Ja. Aber ich kenne doch etliche, vor allem jüngere Menschen, die dann im Interesse ihrer eigenen Biografie sagen, naja, ich weiß schon, aber das kann ich und so will ich nicht schreiben.
Ich sag mal lieber nichts.
Und das halte ich schade. Das halte ich für wirklich schade, weil dann ja auch die Möglichkeit genommen wird, dass man sich mit einer Meinung, die man nicht teilt, auseinandersetzt und vielleicht zur Revision dieser anderen Meinung kommt.
Und das auch bereits an den Unis, bei den Leuten, die noch nicht die Professur haben, sondern die hinwollen. Verstehe ich das richtig?
Ich sehe das also vom Studenten angefangen bis hoch hinauf, formulieren wir mal so.
Weil, also mir kommt das bei Medien ganz, ganz stark vor, dass es bei Medien zu verschiedenen Themen, nehmen wir mal bei den Pensionen, finde ich, gibt es einen kleinen Wandel aktuell, beim Wohnen, dass es da gewisse vorgefertigte Blogs gibt, in denen man schreibt und denkt und alles, was irgendwie draußen ist aus diesen Blogs, erst einmal sehr schräg beäugt wird und auch zweitens sehr wenig unterkommt.
Ja, Ich glaube, das ist überall dort, wo es prekäre Arbeitsbedingungen gibt, wo die Menschen vor der Entscheidung stehen, ob sie zu dem, was sie sich zusammengereimt haben, mag das jetzt sinnvoll sein oder nicht aus einer subjektiven anderen Sicht, wo sie sagen, damit gefährde ich vielleicht meine Individualbiografie.
Ja.
Und das ist schade, weil ich sage nochmal, ich bin oft entsetzt, was vertreten wird. Und manche sind entsetzt, was ich vertrete. Das ist klar, aber das gehört dazu. Sonst ist keine Revision der eigenen oder fremder Anschauungen mehr möglich. Und dann entstehen die Bubbles, die nicht mehr miteinander zusammenkommen.
Ist Ihr Verständnis, dass die Professur eben, auch weil sie eine so gesicherte Stellung ist, dass sie auch deshalb gesellschaftlichen Zwecken dienen muss, ist das eins, das die Mehrheit der Professoren teilt, Ihres Erachtens, oder eher nicht?
Ich bin der festen Überzeugung, dass das die Professoren alle teilen und so sehen.
Ja.
Die Frage ist dann immer nur, was nutzt der Gesellschaft?
Ja.
Und da ist dann genau diese Entwicklung, dass man sagt, ja, ich weiß, was der Gesellschaft nutzt und alles andere ist eigentlich schlecht. Und das soll nicht sein. Ich bin wirklich für eine Breite des Diskurses. Ich sage natürlich, es gibt Grenzen. Ja? Nicht alles, was vertreten wird, ist vertretbar, sagen wir in der Professorenschaft sehr oft. Es muss methodisch ableitbar sein, es muss sprachlich kommunizierbar sein, es muss empirisch fundiert sein. Ja? Mhm. Da kann man dann reden. Aber selbst wenn empirische Fundamente fehlen, dann heißt das nicht, dass ich da nicht mehr einen Diskurs oder darüber gar nicht mehr reden darf. Auch wenn die massive Mehrheit eine bestimmte Richtung vertritt, heißt das nicht, dass die anderen ex Definitione Idioten sind. Ja?
Ja.
Galileo Galilei war relativ einsam. Mhm. Und trotzdem wissen wir heute, dass er am richtigen Trip war.
Ja.
Ich will nicht behaupten, dass alle Leute, die heute irgendwelche eigenartige Thesen vertreten, das Niveau von Galileo Galilei haben. Aber dann gehört das widerlegt. Dann gehört darüber gesprochen, sagen, bitte, lieber Freund, so nicht.
Ist eine Professur in der Uni, oder anders formuliert, träumt man schon als Kind von einer Professur in der Uni?
Nein, das wäre auch völlig vermessen.
Schon,
das kann man nicht. Das kann man nicht, nein. Ich
Wie
selbst
wird man,
habe
Professor?
Mich auch dieser Frage nie gestellt. Ich weiß, das ist eine Vielzahl von Faktoren, die hier zusammenspielen. Es ist das Glück, ob ein Posten frei ist zum Beispiel. Und das, also, das kann man nicht anstreben. Das habe ich mich auch in meiner Biografie nie gefragt. Ich habe mir seinerzeit gesagt, das Einzige, wo ich sagen kann, das kann ich zumindest seriös versuchen, ist, kann ich mich habilitieren.
Ja.
Und alles andere ist Schicksal.
Ergibt sich oder ergibt sich
ja.
nicht.
Ja.
Ein bisschen wie ein Nationalratsmandat. Kann man auch nicht
vorplanen. Kann man auch nicht anstreben.
Wenn es sich ergibt, kann man es versuchen.
Zumindest jetzt jene Leute, die das anstreben, sind vielleicht ein bisschen suspekt, weil da ist eine Agenda vielleicht dahinter, wo ich mir denke, ja, naja, wie auch immer.
Die dann, wie Sie schreiben, vielleicht ja. wieder eher dem persönlichen Nutzen dient,
ja, ja.
als dem gesellschaftlichen. Jetzt habe ich letztens einen Podcast gehört, mit einen Ronsheimer-Podcast mit einem deutschen Volkswirtschaftler, dem Moritz Schulerig, der sagt, gut, wir haben zwei große Themen. Erstens Pensionen, weil so viel Geld reinfließt vom Budget und wir dementsprechend bei sehr hoher Staatsquote als Staat trotzdem sehr wenig investieren können. Und auf der anderen Seite ein Arbeitsrecht haben, das eine Transformation sehr, sehr schwierig macht, weil es einfach sehr rigide ist. Aus arbeitsrechtlicher Sicht, was sind die Punkte, die das so rigide machen?
Lassen Sie mich ein Beispiel erwähnen. Ja? Wir haben in Österreich ein sensationelles Niveau des arbeitsrechtlichen Standards erreicht. Das ist weltweit fast singulär, meines Erachtens. Nehmen wir zum Beispiel Entgeltfortzahlung. Wir haben Minimum 6 Wochen ganz, 4 Wochen halb und das wird immer mehr und so weiter. Bleiben wir wieder in Japan? Kein einziger Tag Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Dort darf man, wenn man krank ist, einseitig auf Urlaub gehen. Dass Sie mich nicht missverstehen, ich möchte nicht diese Situation für Österreich.
Ja, ja.
Aber mein Problem ist, dass die Menschen nicht wissen, in welchem sensationellen Niveau wir leben und das auch nicht schätzen. Sondern immer der Meinung sind, sie werden so schlecht behandelt und ist alles furchtbar. Und das macht so eine Grundstimmung, die sagt, naja, wenn es irgendwas ändert, dann ist es überhaupt katastrophal. Ja. Das stimmt aber nicht. Wir haben unser Niveau nicht zuletzt deswegen, weil wir jahrzehntelang über niedrige Energiekosten subventioniert haben, dank amerikanischer Militärmacht uns um die innere und äußere Sicherheit nicht viel kümmern mussten.
Ja.
Das ist alles nicht finanziert von uns. langsam kommen wir drauf, hoppla, da ist etwas. Und da ist es die Frage, ob wir unser Niveau so halten können, wenn andere Aufgaben auf uns zukommen. Mhm. Und da müssen wir wahrscheinlich ehrlicherweise in Diskurs treten und sagen, was ist uns jetzt wirklich wichtig? Ist uns vielleicht wichtiger, dass uns nicht Drohnen und Raketen auf den Kopf fallen und wir da vielleicht ein bisschen später in Pension gehen? Ist uns wichtiger, dass wir, und da kommen wir zu einem anderen Punkt, dass wir vielleicht in die nächste Generation investieren? Ein Teil unseres Wohlstands kommt ja auch daher, dass meine Generation in nicht unerheblichem Maß weniger Alimentationslast getragen hat als die Vorgeneration, ja, und auch weniger Sozialisationsleistung erbringen musste. Mhm. Bis ein Kind schafft, alleine aufzustehen, sich anzuziehen, frühstücken, in den Kindergarten, in die Schule zu gehen, auch wenn es heute nicht mag, ist ein irrer Aufwand, der von einem Teil der meiner Generation nicht geleistet werden musste. Mhm. Sozialisation. Sozialisation ist aber eine wichtige Voraussetzung für Kohäsion. Und alle diese Dinge merken wir heute, da fehlt etwas. Man kann daher auch mit Zuwanderern nicht eins zu eins morgen als sozialisiert betrachten. Da wissen wir heute, dass das unheimlich aufwendig ist. Ja? Yeah. Also unser Wohlstand ist in vielfältiger Weise auf dünnen Beinen. Vergessen wir auch nicht, dass ein erheblicher Teil unseres Wohlstands auch finanziert wird über Staatsschuld, sprich erst wieder von den nächsten Generationen.
Ja.
Und ob wir das alles aufrechterhalten können, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Und deswegen müssen wir sagen, es wird sich was verändern müssen. Aber wenn wir im Mindset unserer Gesellschaft haben, es gibt nur ein Vorwärts und nie ein Zurück, dann sehe ich das dramatisch gefährdet. Mhm. Weil früher oder später setzt sich Ökonomie, setzen sich wirtschaftliche Entwicklungen durch. Und wenn man da zu lang klammert, dann ist die Gefahr, dass das bricht.
Yeah.
Sonst könnte man es smooth überleiten.
Es ist ja auch das Wesentliche des Menschen, dass er adaptierfähig ist und sich an sein Umfeld anpassen kann und an verändernde Umstände.
Wissen Sie, für mich ist anpassungsfähig, nicht nur für mich, sondern allgemein, Anpassungsfähigkeit ist ein Zeichen von Vitalität.
Ja, Resilienz.
Wenn etwas zu starr wird und nicht mehr anpassungsfähig ist, dann bricht.
Ja.
Und das ist meine Sorge für unsere gesellschaftlichen Strukturen. Wir haben Strukturen, die fix dastehen und Wandel verweigern. Hm. Ein Beispiel für mich ist die Sache mit den neuen Arbeitsformen. Ja? Wir haben vom Europarecht angefangen bis tief in die österreichische Detailregelung immer nur die Wahl Arbeitnehmer oder nicht. Mhm. Im Sozialrecht haben wir da ein bisschen schon einen Weg geschaffen, dass man auch dienstnehmerähnliche Selbstständige in Sozialschutz bringt über den § 4 Absatz 4 ASVG, nur das wird jetzt schon sehr technisch. Aber im Vertragsrecht haben wir nach wie vor nur die Entweder-Oder. In den Institutionen gehört er zur Gewerkschaft oder zur Wirtschaftskammer. Diese neuen Formen gehören aber weder dorthin noch woanders hin. Ich habe vor über 20 Jahren schon vorgeschlagen, wir müssen für diese eigenen Institutionen auch schaffen, damit sie sich artikulieren können.
Und diese Institutionen, die ja auch, so kommt mir es vor, ein großes Interesse daran haben, den Status quo zu erhalten, ja, so wie er ist, weil für sie passt das irgendwie ja ganz gut. Erstens, sind die ein österreichisches Unikat? Gibt es die auch anderswo? Gibt es die in Japan? Und wie kann man damit umgehen?
Dass Sie mich auch hier nicht missverstehen, ich habe Hochachtung vor der Leistung der Vorgenerationen. Eine Gewerkschaft zu schaffen im 19. Jahrhundert war lebensgefährlich. Mhm. Eine Wirtschaftskammer zu schaffen war, dem Staat abzutrotzen, einen Teil der Verwaltung und in Selbstverwaltung zu kommen. Das war großartig. Und ich glaube tatsächlich, Selbstverwaltung ist ein sehr interessantes, gutes Instrument, das auch offen ist für die Zukunft, weil hier es eben Verwaltung ist, die auch der Staat neu regulieren kann.
Yeah.
Wenn allerdings im Parlament die Institutionen doch nicht unmaßgeblich sind in der Gesetzgebung dieser Materien, die diesen Wandel verweigern, dann ist letztlich auch der Gesetzgeber kompromittiert, indem er es nicht schafft, Institutionen auf die Höhe der Zeit zu bringen. Und das bedauere ich sehr, weil wir sehen heute leider gerade auch in diesem Milieu eine Absetzbewegung vom Parlamentarismus. Mhm. Und das ist unendlich tragisch. Das wäre eine tiefe Sünde an der nächsten Generation, wenn wir dieses Modell grundsätzlich denen irgendwie suspekt machen.
Aber das ist ein interessanter Rahmen dafür, zu sagen, dass das Schwierige auch an Veränderung ist, was die Kammern angeht, was die Gewerkschaft angeht, dass sie eben in der Gesetzgebung dabei sind. Und überall sonst, wo jemand quasi betroffen ist von einer Entscheidung, würde man sich ja, ein Richter würde sich quasi als befangen erklären und zurückziehen. Ja. Ein Gesellschafter dürfte nicht mitstimmen. Also da gibt es ja ganz viele Mechanismen im Recht, wo man eigentlich sagt, die Person, die direkt betroffen ist, die profitiert, die darf nicht mitstimmen. Und das ist eigentlich gebrochen. Und das ist ein bisschen der Fehler
dahinter. Das ist eine strukturelle Frage. Yeah. Ich persönlich habe oder verstehe aus der Geschichte heraus, dass es wichtig war, wenn sozialpartnerschaftliche Kompromisse dann auch ins Parlament zur Umsetzung gebracht werden können. Mhm. Wir haben das vielfach im Steuerrecht und so weiter, zum Beispiel die Steuerfreiheit von 13, 14 Monatsgehalt und so weiter. Das war wichtig, dass man in der Nachkriegszeit gesagt hat, wir möchten Wirtschaftsförderung machen, indem wir den Leuten einen Batzen Geld in die Hand geben und nicht sukzessive. Dann konnten die Arbeitgeber auch aus Eigenkapital Investitionen finanzieren, weil die Arbeitnehmer denen diese Löhne gestundet haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ein zusätzlicher Hebel für diese Denke war natürlich die Steuerfreiheit. Und da war es gut, dass man gesagt hat, ja, und das, was wir uns da ausmachen, das beschließen wir dann im Parlament. Ja. Es ist eine grundlegende Frage des Zusammenspiels der Institutionen, wo wir in Österreich leider sehr stark oft gegeneinander arbeiten und nicht miteinander arbeiten. Ein Parlament, das Verständnis für diese sozialpartnerschaftlichen Strukturen hat, müsste auch nicht von Parlamentariern dominiert werden, die aus den Sozialpartnern kommen. Mhm. Aber dieses Verstehen von Feinstrukturen einer Gesellschaft, aus ihrer Geschichte gewachsen, da orte ich sehr starke Wissensdefizite schlichtweg in allen Bereichen unserer Gesellschaft.
Und auch ganz stark dieses Denken von Arbeitgeber versus Arbeitnehmer, wo man ja, wie Sie richtig sagen, neue Arbeitsformen schaffen wird, finden wird müssen und das System einfach so rigide nicht lange haltet.
Ich bin ein Sprachfreak, wie Sie sich denken können als Jurist. Sie haben sehr schön jetzt versus gesagt. Ich glaube, es kommt aus dem Englischen, ist klar, aber es wäre gut, wenn wir wiederum in einen versus kämen, weil im Lateinischen Wertere sich, das ist ein Beziehungssein. Ja. Das, was wir heute leider oft erleben, ist Kontra.
Ja.
Und das sollte vermieden werden. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn wir versus aufeinander ausgerichtet wären.
Ja.
Das ist aber heute oft nicht der Fall. Sondern nein, da werden wir schon schauen und ihr werdet so. Das geht nicht.
Man gönnt sich, man gönnt sich nichts. Ja. In ganz vielen Bereichen übrigens, auch wenn man sich anschaut, Mieter, Vermieter, also da gibt es gewisse Gruppen, die einfach Gegenspieler sind. Und das
Ich bin da jetzt viel böser. Es sind nicht die Gruppen. Es sind bestimmte Funktionsträger, die ein Interesse haben, Gruppen zu konstruieren, die gegeneinander antreten. Wenn wir uns anschauen, Mieter und Vermieter sind oft sehr in einer Symbiose.
Ja.
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind in der Realität sehr oft in einer Symbiose. Aber von Funktionen in bestimmten in Interessenvertretungen wird dann so getan, als wäre das ein unauflösbar, unüberbrückbarer Gegensatz. Der realen Erfahrung entspricht das ja nicht. Mm-mm. Ich sehe das auch immer wieder, Arbeitgeber und Betriebsräte, dort funktioniert das oft sehr gut, solange nicht dann Leute kommen und ihnen einreden, das sind alles Schweine.
Ja, das stimmt. Und wie kommen wir da raus? Also Sie haben jetzt angesprochen Krankenstände. Wenn man sich anschaut in Europa, wer arbeitet am meisten, dann sind, ich finde vom Klischee her ist es überraschend, weil so denken wir nicht über diese Länder, aber dann sind es die unter großen Anführungszeichen Faulen, sind sie absolut gar nicht. Südstaaten, Griechenland hat die höchsten Arbeitsstunden. Gemessen im Vergleich Österreich mit Deutschland sind wir, glaube ich, wir sind Drittletzter oder sowas, mit doch 400 Stunden Unterschied, wenn ich es richtig im Kopf habe, was ja ein Wahnsinn ist, wo, glaube ich, ein großer Teil daher stammt, dass wir einfach höhere Urlaubsansprüche haben und dann ein Großteil von den Krankenständen stammt.
Ja, ich glaube, da muss man noch tiefer einsteigen. Wir haben zum Beispiel, wenn wir die durchschnittliche Arbeitsmenge pro Person uns anschauen, dann sind gerade reichere Länder geprägt durch ein Teilzeitphänomen.
Ja.
Und das ist dann nicht Krankenstand und Urlaub, sondern das ist einfach pro Kopf weniger Arbeitsstunden im Jahr. Das drückt den Schnitt schlichtweg. Und die Länder, die wir zum Beispiel, wenn Sie sagen Griechenland, Italien, dort haben wir ein ganz geringes Teilzeitphänomen. Aber die Ursache dieses Teilzeitphänomens ist nicht, dass die Leute mehr arbeiten, sondern dass viele Frauen noch überhaupt nicht im Erwerb stehen.
Das ist völlig richtig, ist ein wichtiger Punkt. Aber sogar wenn man sich die Vollzeitzeiten vergleicht, ja, auch wenn man sich anschaut, wie viel arbeitet eine, ja, Person, die Vollzeit arbeitet, ja, auch dann arbeiten die Griechen wesentlich mehr. Ja. Und jetzt gibt es aber auch ein Argument zu sagen, dass es vielleicht nicht nur positiv, weil die Griechen arbeiten dann, sagen wir, 10 Stunden am Tag. Wir hatten diese Woche einen Austausch mit der Freundschaftsgruppe tatsächlich. Und da war Ihre Erklärung ein wenig zu sagen, ja, das ist aber auch, weil die Arbeitsstunden, die wir in Griechenland machen, nicht so profitabel sind, ja, nicht so effizient sind, weil sie eine, nach eigener Angabe quasi eine Unternehmensstruktur haben, die sehr auf kleine Unternehmen geht und weniger auf mittel- und große Betriebe.
Ja, das ist der nächste Punkt, ist einfach der Effizienz. Ja. Die Arbeitsmenge in Stunden gemessen ist noch nicht ident mit der Effizienz, genau, der Organisation und so weiter. Und da ist tatsächlich in ganz kleinbetrieblichen Strukturen natürlich, da fehlen die Skaleneffekte, die Administration erleichtern und so weiter, die Arbeitsschritte rationeller organisieren können. Das ist zweifellos auch hier wiederum ein Punkt. Man kann nicht eins zu eins übertragen. Man kann nicht sagen, die sind faul oder die sind besser oder wie, sondern sie haben eine andere Organisation und wir können uns darüber wieder nur reflektieren über unseres. Einerseits, Teilzeit ist in gewisser Weise ein Wohlstandsindikator geworden, muss man ganz klar sagen, ein Indikator der Frauenemanzipation geworden. Größere Erwerbsbeteiligung ist nun einmal, in meiner Generation war viel weniger noch an Müttern im Erwerb als es in Ihrer Generation. Ja. Und das sind alles Dinge, die man dann in der Auswertung von Statistik berücksichtigen und die daher immer etwas skeptisch beäugen und nicht vordergründig plakativ verwenden darf.
Ja, Zahlen sind immer ein bisschen gefährlich.
Zahlen sind gefährlich, ja. Und sie sind auf der anderen Seite aber sehr anregend, darüber nachzudenken. Warum schaut die Zahl dort aus, so und bei uns anders? Was liegt eigentlich dahinter? Und das sollte uns interessieren. Nicht ein plakatives, ha, schau dir die an, sondern was läuft in den Gesellschaften? Und da finden wir manches bei uns gut, manches schlecht. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das Zurückgehen von Kleinbetrieben gar nicht so gut ist für unsere Gesellschaft. Es mag zwar effizienter sein, aber die wohnortnahe Lebensmittelversorgung heute in riesigen Strukturen macht auch natürlich abhängig von diesen Strukturen.
Absolut.
Als Beispiel. Ja. Das sind auch Jobs im Transportgewerbe und so weiter, die vielen kleinen Gemüseläden, die bedient werden müssen und so weiter, das sind wiederum Jobs. Ja. Heute fährt der große LKW und bespielt 5 Filialen und dann geht er heim. So. Und das, ja, natürlich ist das effizienter, aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Arbeitsplätze.
Ja, man hat auch das Risiko etwas weniger diversifiziert.
Ja, ja. Und es sind auch Arbeitsplätze im familiennahen Bereich, im Wohnumfeld.
Ja.
Und es sind Arbeitsplätze, die auch flexibler auf kurzfristige Änderungen im familialen Kontext sich einstellen können. Wenn Kind heute krank ist, ist es in der Großfiliale etwas schwieriger darauf reagieren, als wenn ich beim Nachbarn angestellt bin.
Mhm. Ja gut, mit Blick auf die Zeit. Vielleicht ein abschließender Gedanke, bevor wir zum Buchtipp kommen. Nämlich, was sind denn die 2, 3 wichtigsten Dinge, die Sie aus Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit heraus für Österreich sehen würden?
Für mich ist zunächst einmal wichtig, dass die Menschen Kenntnis über das bestehende System und seine Elemente haben. Ich kann nur wirklich sagen, ich bin oft entsetzt, traurig darüber, wie wenig Wissen da ist über unser System, über unsere sozialen Niveaus, die wir haben, die sensationell sind, aber auch über die Mechanismen, die hinter diesen sozialen Regelungen stehen. Ich werde nie vergessen, eine Schulung einmal mit Lehrern, Mittelschullehrern, also Gymnasiallehrern für Geografie, Wirtschaftskunde und Religion, also diejenigen, die über unser Sozialthema kommunizieren. Und wenn man dann sagt, was ist eine Gewerkschaft im Unterschied zur Arbeiterkammer? Dann kommt die Antwort, was? Das ist doch eh unser Personalvertreter.
Mm.
Und das ist doch eigenartig. Ich habe umgekehrt, jetzt sind Sie nicht böse, auch Parlamentarier, die nicht wissen, etwa über die Kindererziehungszeitenanrechnung, die nicht wissen den Unterschied zwischen Kleinpension und Ausgleichszulage und so weiter. Das ist dramatisch. Aber mit diesem Halb- oder Nichtwissen kann man natürlich unheimlich politisch punkten.
Stimmt, ja.
Weil dann kann man die Leute abholen bei irgendeinem eigenartigen Begriffsverständnis, Vorurteil und fertig. Also Wissen halte ich für extrem große Baustelle. Und das fängt ganz früh an in den Schulen.
Da wären noch kritische Medien wichtig.
Kritische Medien, ja. Wobei kritisch ist heute, ich habe vorhin gesagt, ich bin ein Sprachfreak. Kritisch heißt, wird heute so verstanden, als im Zweifel muss ich das genauer anschauen und kontrollieren, dagegen sein, was auch immer. Ja. Im Griechischen krinein heißt entscheiden. Ich bin imstande, Dinge zu beurteilen, ja, zu bewerten, zu entscheiden. Das ist kritisch. Medien haben eine unheimliche Informationsaufgabe und nicht nur eine Kritikaufgabe.
Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich konnte jedenfalls vieles mitnehmen. Wenn du jetzt auch Diskussionsbedarf hast, dann schau gerne bei uns vorbei. Wir, das sind die jungen liberalen Neos. Wir schreiben uns vor allem eins auf die Fahne und das ist offener Diskurs. Heißt, unabhängig davon, bei welcher politischen Partei du bist, ob du bei einer bist, ob du bei einer sein willst oder nicht, komm bei uns vorbei und diskutiere mit uns. Wir würden uns freuen, dich zu sehen.